Deutschlandradio Kultur. Breitband.
We Radio. Via Radio.
Medien und digitale Kultur.
Eine Stunde Medien und digitale Kultur. Ausgabe 43, 2008 an einem herrlichen Herbsttag. Jedenfalls, wenn man hier in Berlin aus den Fenstern des Funkhauses guckt. Im Studio im Deutschlandradio Kultur begrüßen Sie Markus Heidmeier und
Martin Riesel.
Unsere Themen heute: Blogs sind tot, es lebe die E-Mail, Politiker und Politisches in deutschen Blogs, unser Schwerpunkt. Dann: Bücher werden zu Maschinen, das E-Book und andere Revolutionen auf der Frankfurter Buchmesse. Dazu: Medienkunst auf Spanisch, Anthony Abad im Porträt. Am Schluss natürlich wie immer das Blockspiel der Woche und es gibt selbstverständlich feinste Netzmusik und die kommt in diesem Fall von nur Robotern, die aber nichts, glaube ich, mit den Kraftwerkrobotern von 1980-81 zu tun haben.
Nee, nicht so richtig. Es gibt sogar mehr als das. Röhrende Roboter und russische Rapper, so habe ich das Breitband-Musikprogramm für heute genannt. Das mit den Robotern muss ich kurz erklären. Das sind wirklich von Menschenhand gebaute Maschinen, die selbst Musik machen. Natürlich klingt das etwas monoton, aber zum Teil mit Gitarren. Die dröhnen wie alte Röhrenverstärker. Zum Beispiel die neuseeländische Roboterband The Trons mit ihrem Trons Theme.
Der digitale Raum ist auch für die politische Klasse längst keine verbotene Zone mehr, auch wenn sich die Kenntnis desselben teilweise in Grenzen hält. Letzte Woche sprachen wir hier ziemlich ausführlich über die Aktivitäten von Obama und McCain in den USA, den dortigen Präsidentschaftskandidaten. Aber auch hierzulande sind Politiker im Netz unterwegs. Hubertus Heil beispielsweise, der Generalsekretär der SPD, twittert, das ist dieses Mikroblogging. Eine Bundestagsabgeordnete der Grünen betreibt ein eigenes Blog und die Kanzlerin versendet ja monatlich ihren berühmten Videopodcast. Lars Überland über den Sinn und Unsinn der Politikeraktivitäten im Netz.
Egal ob Blogosphäre, Podcasting oder soziale Netzwerke, Sie kennen das natürlich alle. Sogar so gut, dass Sie dem unbedarften Nutzer draußen im Lande qualifizierte Nachhilfe geben können.
Früher gingen Politiker auf die Marktplätze. Und heute müssen Politiker auch auf die virtuellen Marktplätze gehen, denn hier im Internet können Sie sich über Politik selbst informieren und wir können hier im Internet mit Ihnen ins Gespräch kommen.
Und manche sind auch stolz darauf, zu den Pionieren der modernen Demokratie zu gehören.
Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie heute dabei sind, wenn wir hier gemeinsam mit YouTube einen neuen Meilenstein in der politischen Kommunikation für Deutschland setzen. Denn das hier ist die Deutschland-Premiere. Mit einem eigenen Channel werden wir künftig an dieser Stelle uns an Sie wenden.
In Ermangelung persönlicher Politiker-Blogs stellen einige Parteien auf eigenen YouTube-Kanälen, wie zum Beispiel SPD-Vision-Schnipsel ein, in denen Politiker sich, meist inspiriert wie in Fernsehinterviews, mehr oder weniger kurz zu tagespolitischen Themen äußern, nur eben vorbei an fernsehredaktioneller Kontrolle.
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, wir haben einen neuen Videodialog begonnen als Sozialdemokratische Partei und die ersten haben sich auch schon beteiligt. Dafür bedanke ich mich herzlich. Herr Berger schrieb mir in der vergangenen Woche.
Nun ja, vermutlich hätte ein Blog von linksradikalen Veganern allein aufgrund seines Novelty-Effekts einen größeren Zuspruch als die real existierenden Blogs, die zwischen Oberlehrer- und Regionalfernsehquiz changieren oder monoton vertraulich plätschern wie der der Kanzlerin, wenn sie Woche für Woche ihre Neujahrsansprache hält.
Kinder sind unsere Zukunft und deshalb ist für die ganze Bundesregierung Familienpolitik Zukunftspolitik. Genau aus diesem Grunde freuen wir uns auch, dass wir die Leistungen.
Angela Merkel hat keine 400 Freunde auf ihrer Seite, aber auf bundeskanzlerin.de gibt es ja auch nicht mal eine Kommentarfunktion. Möglicherweise ist die gewohnte deutsche Art, den Amtsschimmel zu reiten, etwas zu langsam und behäbig für das Internet. Auf abgeordnetenwatch.de werden Politiker immerhin durch Fragen der Besucher in einen Behelfsblock eingebunden, falls sie antworten, die meisten tun es.
Man geht nicht bloß ins Kino, um sich Filme anzusehen, man geht vielmehr ins Kino, um mit 200 Menschen zu lachen und zu weinen.
Es existieren natürlich durchaus eine ganze Menge Politikerblogs, aber die meisten werden nur zu bestimmten Anlässen bestückt, zum Beispiel mit putzigen Adventskalendern oder natürlich vor Wahlen. Deshalb gilt als ziemlich vollständige Linksammlung für Politikerblogs auch die Seite wahl.de, die allerdings befindet sich auf unbestimmte Zeit im Umbau. Der anscheinend einzige richtige Blog der deutschen Politikerschar wird aber von der 29-jährigen Grünen Julia Seliger gepflegt. Bunt, interessant, mit Links gespickt, unter dem Namen Zeitrafferin. Dass nach Kurt Beck ein neuer Geist auch in die SPD einziehen muss, das hat Hubertus Heil zumindest längst begriffen und hat es schon mal ausprobiert, wenn auch zunächst parteiintern. Das Ding wurde auf YouTube gerne angeklickt.
Ich will mal ganz kurz was hören, was Barack Obama dauernd sagt, nämlich Yes, we can. Also sprecht mir mal nach. Yes, we can. Das war ein bisschen leise. Könnt ihr das lauter? Yes, we can.
Helfen Sie mit, dass Politik besser wird. Wir freuen uns auf Sie.
Love über Land, über Politikeraktivitäten im digitalen Raum. Wir wollen den Blick jetzt mal wenden und über Bloggeraktivitäten im politischen Raum sprechen. Dazu begrüße ich im Studio Christoph Dove. Er ist stellvertretender Chefredakteur von Zeit Online und ehemals Leiter von politikdigital.de. Hallo Herr Dove.
Hallo Herr Heidmeier.
Herr Dove, wenn wir beide jetzt auf die Straße gehen würden, hier vom Funkhaus beispielsweise, und eine Umfrage machen würden, ob uns denn die Passanten deutsche Blogger nennen können, die politisch relevant sind, glauben Sie, dass wir da ein Ergebnis bekommen würden?
Ich glaube, dafür braucht man nicht mal die ARD-ZDF-Online-Studie. Auch ich könnte, glaube ich, nur wenige Blogger nennen, die ich als wirklich politisch relevant bezeichnen würde.
Woran liegt das eigentlich, dass die Politiker, dass die Blogger in Deutschland so wenig Interesse an der politischen Diskussion haben?
Ich glaube, deutsche Blogger haben nicht wenig Interesse an der politischen Diskussion. Ich glaube nur, dass wir den Fehler machen, die deutsche Blogosphäre immer mit anderen Blogosphären in anderen Ländern zu vergleichen, wo ein ungleich anderes Medienverhalten zu sehen ist. Wir tendieren immer dazu, in die USA zu schauen. In den USA aber gibt es ein ganz anderes, eine ganz andere Medienlandschaft. Dort sind Blogger, dort ist eine Gegenmeinung, eine andere Meinung, eine andere Interpretation einfach viel nötiger als in unserem System, in dem wir aus meiner Sicht ein funktionierendes Pressesystem haben.
Aber auch in den USA gibt es ja Washington Post, New York Times. Also es gibt ja viele verschiedene große Zeitungen, die auch eine plurale Meinungslandschaft prägen, oder nicht?
Genau, im Print werden die allerdings gar nicht so stark wahrgenommen. Wahrgenommen werden vor allem die lokalen Nachrichten und da auch nicht unbedingt diese Nachrichten, die auf Papier gedruckt sind, sondern die audiovisuellen, vor allem natürlich das Fernsehen.
Ja, also Blogs hat man ja ganz oft mit dem großen Begriff Graswurzeljournalismus beschrieben. Das ist ja eine Möglichkeit, am politischen Diskurs zu partizipieren für die Bürger und jeder kann sich ja sehr einfach bei blog.de oder blogger.com oder WordPress sein eigenes Blog zusammenstellen. Warum wird denn aber diese Möglichkeit so wenig genutzt? Wie können wir das eigentlich ändern?
Ich glaube, wie wir es ändern können, ist leichter zu sagen, als warum es so wenig genutzt wird. Wir können es ändern, indem wir selbst damit anfangen. Wir können es aber auch ändern, indem wir tatsächlich ein bisschen mehr Durchlässigkeit erlauben in Richtung Printmedien oder in Richtung andere Medien. Das sind sozusagen die Journalisten, die schuld sind, dass sie die Undurchlässigkeit ihrer eigenen Formate verteidigen bis aufs Messer. Das ist in den USA längst anders. Da ist der Journalist der Zukunft längst gebacken. Der kann nämlich alles oder interessiert sich zumindest für alles. Der macht vielleicht am liebsten Print, aber er hat vielleicht auch eine Videokamera dabei oder ein Mikrofon. In Deutschland finden Sie diese Spezies fast gar nicht.
Okay, aber wir haben ja mittlerweile, wenn man auf spiegel.de geht, beispielsweise Matusek, Stichwort mit seinem Videoblog, oder auch bei der Tagesschau haben wir einen Blog. Also es gibt ja schon große Medien, die auch eigene Blogs betreiben. Da gibt es ja schon eine Durchlässigkeit, wo auch eine Kommentarfunktion vorhanden ist, wo also auch die User partizipieren können. Verdrängen die quasi den unabhängigen Blogger, der diesen Raum nicht mehr betreten kann, weil schon so viele Blogs von großen Medien präsent sind?
Insgesamt muss man sagen, dass die 20 großen Nachrichtenportale, die wir kennen, nur einen Bruchteil des Traffics ausmachen. Der größte Traffic findet nach wie vor im sogenannten Longtail statt, also auf den ganz vielen, ganz kleinen Seiten, die ganz wenig Klicks haben. Wenn man die alle zusammenzählt, sind die deutlich größer als Tagesschau.de oder Zeit Online oder auch Spiegel Online.
Das heißt, wir haben eine zersplitterte Öffentlichkeit, wo wir zwar die großen Leuchttürme haben wie die Zeit oder den Spiegel oder die Tagesschau, aber wir haben ungleich mehr kleine Blogs, kleine Diskurse, kleine Debatten, kleine Foren, wo wesentlich mehr User aktiv sind. Bloß das wird nicht sichtbar, weil die sich nicht so exponieren können, aufgrund ihrer in der Summe gesehen jeweils kleineren Userzahl. Ist das so in etwa?
Genau, so ist es. Ich gehe ja als Nutzer heutzutage im Internet nicht unbedingt zu einer Seite. Nur ganz wenig, ein kleiner Prozentzahl der Menschen kommt direkt auf die Seite. Was immer mehr stattfinden wird und auch jetzt schon stattfindet, ist, dass ich über Empfehlungen hinkomme. Ein Freund von mir hat einen Artikel über Google gefunden und will den seinen Freunden schicken. Tut das auch. Ich klicke in der Regel einen Link an, wenn ich auf Nachrichtenseiten komme. Ich gebe, jüngere Nutzer geben kaum noch URLs, Internetadressen ein.
Aber sie direkt über Google quasi versuchen, zum Artikel zu kommen.
Ja, oder über Freundesempfehlungen oder eben über die Portale, in denen man aggregierte Nachrichten findet.
Wenn wir jetzt nochmal versuchen, ein, zwei Blogger herauszuheben aus dieser großen Menge, gibt es denn drei, vier Blogs, die Sie empfehlen würden, wo Sie sagen würden, das sind wirklich Blogs, die sind sehr empfehlenswert, die ganz andere Positionen vertreten, als wir sie aus den Mainstream-Medien kennen?
Im politischen Bereich gibt es wirklich wenige. Mir fällt da vor allem Markus Beckedahl ein.
Netzpolitik.org ist, glaube ich, die Adresse.
Netzpolitik.org, genau. Große Medienhäuser tun sich damit noch ein bisschen schwer. Auch Politiker tun sich damit übrigens schwer. Die erste, die einen Blog bei Focus.de wieder eingestampft hat im letzten Wahlkampf, war Ursula von der Leyen, als sie nominiert wurde zur Ministerin oder zur Schattenministerin.
Dann hat sie sofort ihren Blog eingestellt?
Dann hat sie damals ihren Blog eingestellt.
Hatte sie Angst, angreifbar zu werden? Oder
Nein, was? Sie hatte das Gefühl, dass sie dafür keine Zeit mehr hat.
Okay. Wir haben ja im Beitrag bereits gehört, dass es die ersten Gehversuche gibt, so will ich es mal nennen, von Politikern, deutschen Politikern im Netz. Welche Relevanz sprechen Sie dem zukünftig zu? Also werden wir das häufiger sehen, dass ein Westerwelle, der hier gerade bei YouTube den Channel anmoderierte, wird der sein eigenes Blog zukünftig betreiben? Oder haben wir eine bloggende Kanzlerin? Wir haben zwar eine, die einen Podcast rausschickt, aber wie auch unser Autor schon sagte, da kann man nichts kommentieren. Und das ist ja eine existenzielle Funktion für einen Blog.
Ich glaube, Politik hat große Angst davor, die Kontrolle über die Kommunikation zu verlieren. Und die neuen Medien sind ein Kontrollverlust. Wenn ich eine Aussage mache, die stark kritisiert wird, muss ich mich dazu verhalten. Über die alteingebrachten Medien muss ich das nicht. Ich kann aussenden und habe höchstens vielleicht mit Leserbriefen zu tun. Aber so massiv, wie das im Internet möglich ist, habe ich damit nichts zu tun gehabt. Und das kann man nur durch eine sehr offene und auch sehr vitale Kommunikation in irgendeiner Art und Weise wieder einfangen. Das wiederum fordert Zeit und Engagement.
Aber warum fordert das Publikum eigentlich nicht ein? In den USA ist es ja offenbar sehr aktiv im Netz. Also Barack Obama hat einen Großteil seiner Spenden, die er seinen Wahlkampf finanziert, über das Netz akquiriert. Warum haben wir es hier offenbar mit einer politischen Kultur in breiten Teilen der Bevölkerung zu tun, die das gar nicht einfordert, die nicht sagt, ich erwarte von meinem Abgeordneten, dass er beispielsweise einen Blog betreibt und mir da Rede und Antwort steht. Und ich dann da tatsächlich kommentieren kann, Ihr Abstimmungsverhalten, Herr Abgeordneter X, in dieser Woche finde ich außerordentlich problematisch. Warum geschieht das nicht?
Also eine abschließende Antwort dazu habe ich auch nicht. Es gibt verschiedene Erklärungsversuche. Den ich ehrlich gesagt am angemessensten finde, ist, es geht uns gut. Es geht uns einfach gut. Wir sind halbwegs zufrieden mit unserem politischen System. Es gibt natürlich ganz viel Änderungsbedarf, aber im Großen und Ganzen haben wir nicht so viel auszusetzen. Und wir sind ganz zufrieden damit, in dem deutschen politischen System das Mandat wegdelegiert zu haben für 4 Jahre. Natürlich werden jetzt viele Menschen sagen, nein, 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 das sehe ich ganz anders. Aber ein Schweizer Modell von täglichen Abstimmen ist bei uns schwer vorstellbar.
Die Möglichkeiten der Partizipation am politischen Diskurs, das war Christoph Dowe, stellvertretender Chefredakteur von Zeit Online. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank für die Einladung.
Breitband, Netzmusik.
Und die gibt's jetzt mal von einer Truppe, die beschäftigt nicht gerade die politischen Blogs, aber einige Musik- und Videokanäle. The Trons, eine reine Roboterband. Bevor ich Ihnen sage, wie sowas funktioniert, hören wir die erstmal. Ja, noch ganz gemächliche Netzmusik im Deutschlandradio Kultur mit MX12 von The Trons. 9 Monate hat der Neuseeländer Greg Lockie gebraucht, um seine 4-Robot-Kombo zu entwickeln. Im echten Leben baut der Mann Maschinen zum Blaubeerpflücken, aber weil er nebenbei auch Musiker ist, hat er aus ein paar alten Instrumenten und Metallteilen Ham, Wiggy, Swamp und Fifi zusammengeschraubt und für die 4 auch die entsprechende Musik komponiert. 12 Stücke können die selbstkonstruierten Finger auf Keyboard und Gitarre mittlerweile spielen, während ein mechanischer Drumcomputer den Takt schlägt und manchmal eine Tonbandstimme dazu singt. Dieser Frontroboter sieht zum Beispiel aus wie eine Vogelscheuche aus Metall, als Kopf ein Megafon. 5-mal sind The Trons bisher live aufgetreten, gerade vor kurzem beim Pariser Autosalon als Werbegag vom Smart. Seit einiger Zeit werden ihre Musik und Videos bei YouTube und anderen Kanälen bewundert. Und wenn man da diese wirklich ganz witzige Parallel-Performance der 4 sieht, dann kann man ihren etwas schroffen Sound auch noch besser ertragen. The Trons sind das mit ihrer Sehnsucht nach Sister Robot. Mehr Robotermusik dann gegen 3:15. Die Links zur ganzen Netzmusik wie immer unter breitband-online.de.
Breitband Porträt.
Ja, Sie hören Breitband, das Magazin für Medien und digitale Kultur im Deutschlandradio Kultur. Es geht um Antoni Abad. Er ist seines Zeichens einer der berühmtesten Medienkünstler Spaniens. Er selbst freut sich übrigens nur bedingt über diesen Titel, denn mit dem offiziellen Kunstdiskurs und diesem üblichen Galerienpublikum kann er nur sehr wenig anfangen. Er betreibt eine Seite, die heißt zexe.net, da schreibt man zexe.net. Dort kommen Prostituierte aus Madrid zu Wort, aber auch Taxifahrer aus Mexico City oder Botenjungs aus Sao Paulo. Diese Seite dient dazu, denen eine Stimme zu geben, die im üblichen medialen Rauschen untergehen. Ein sehr prominenter Künstler. Julia Macher hat Antoni Abad in seinem Atelier in Barcelona besucht.
Antoni Abads Loft hat mehr Fenster zur virtuellen Welt als zur realen. Auf gut 40 Quadratmetern finden sich 4 große Flachbildschirme. 2 am Schreibtisch, einer in der Sitzecke, einer direkt überm Herd. Wer so wohnt, muss umgeben von Bits und Bytes aufgewachsen sein, denkt der Besucher. Dabei ist Antoni Abad, 56 Jahre alt, Geheimratsecken, entspanntes Lebemannlachen, ein Spätberufener.
Ich habe erst 1994 zum ersten Mal vom Netz und von Computern gehört. Bis dahin habe ich sie nie gebraucht. Ich war schließlich Bildhauer. Als ich im kanadischen Kunstzentrum Banff dann die erste Internetdemo sah, dachte ich, wow, das ist ja wie ein Fax.
Dass das Netz mehr kann als Daten von einem Ort zum anderen übermitteln, fand der gelernte Bildhauer aus dem katalanischen Lleida schnell heraus. Sein erstes Netzkunstwerk zeigt ein an einem Seil ziehendes animiertes Männchen, das in einem Server in Barcelona wohnt. Der digitale Gegenspieler befindet sich auf der anderen Seite der Welt, in einem Server in Australien. Mit Sisyphos, eine Art digitale Mobile, erkundete Abad spielerisch die Weiten der virtuellen Welt.
Für Statik habe ich mich auch als Bildhauer nie interessiert. Ich habe immer Bewegung und Mobilität erkundet. Ausgehend von mathematischen Formeln wie Permutationen hatten meine Skulpturen nicht nur eine, sondern viele verschiedene mögliche Positionen. Im Netz sind Kombinationsmöglichkeiten, die Permutationen, unendlich. Insofern ist meine Arbeit jetzt eigentlich die Quintessenz meiner Arbeit als Bildhauer.
Vor allem aber bot ihm das Netz neue Wege der Kommunikation. Antoni Abad hatte genug vom einsamen Arbeiten im Atelier, von den ewig um sich selbst kreisenden Künstlerdiskursen, von der Welt der Galerien und Museen. Er wollte vom Leben der anderen erfahren. Den Schlüssel dazu lieferte das Fotohandy.
Ich fragte mich irgendwann, warum eigentlich die Künstler das Privileg haben, sich mit ihrer Zeit, mit ihrer Welt auseinanderzusetzen. Meiner Meinung nach wird es missbraucht, denn der künstlerische Mainstream ist nicht kritisch, sondern bedient nur die Mechanismen des Marktes. Die Internetplattform Sexe stammt zwar aus dem Kunstbereich, kritisiert ihn aber auch, indem es dieses Künstlerprivileg hinterfragt und denjenigen eine Stimme gibt, die sonst nicht urteilen dürfen.
Huren aus Madrid etwa, Taxifahrer aus Mexico City oder Gitanos aus León. Das Prinzip bei Sexenet ist immer dasselbe. Antoni Abad trifft sich mit sogenannten marginalisierten Kollektiven, stattet sie mit Fotohandys aus, weist sie in die technischen Grundlagen ein und guckt, was passiert. Die Kanäle, auf denen die Teilnehmer per Bild, Text und Video berichten, sind selbstverwaltete Netzwerke.
Eigentlich ist es ein semantisches Netz. Wir benutzen Tags und schaffen kollaborative Umgebungen. Man könnte sagen, dass wir bei sexe.net schon Mitte der 90er mit dem Web 2.0 angefangen haben.
Was und wie lange gesendet wird, entscheiden allein die Teilnehmer. Manche glauben, nach den 2-3 Monaten offizieller Laufzeit alles gesagt zu haben, andere senden schon seit fast 2 Jahren. Während der letzten 4 Jahre hat sich Sexenet so in einen Steinbruch aus Texten, Fotos, MP3s und Videos verwandelt. Elenas Rezept zum Zigeuner-Eintopf Olla Gitana findet sich dort ebenso wie Selbstporträts vorm Badezimmerspiegel oder Interviews mit Taxifahrern über die besten Abkürzungen. Mal sind die Zeugnisse banal, mal kunstvoll in Szene gesetzt, immer aber authentisch, gerade weil sie sich nicht auf einen Nenner bringen lassen und sich der Betrachter seine eigene Erzählung basteln muss. Am interessiertesten verfolgt Antoni Abad derzeit den Kanal Motoboy, den Kanal der brasilianischen Motorradboten. Motoboys tauchen in den Zeitungen auf, wenn sie in Drogenhandel, Vergewaltigungen oder bewaffnete Raubüberfälle verwickelt sind. Ausgerechnet diese Bad Boys haben jetzt ein umweltpolitisches Projekt in Sao Paulo angestoßen. Auf einer interaktiven Karte dokumentieren sie die Umweltsünden der Metropole und rufen Kollegen zur ordnungsgemäßen Entsorgung von Altöl auf. So viel Eigeninitiative hat Abad bisher bei noch keinem Kollektiv erlebt.
Für mich ist es ein Riesenerfolg, dass die Sender ihrem Kanal einen neuen Sinn gegeben haben, Verbündete suchen und sich so in gewisser Weise von mir emanzipieren.
Dass manche Kritiker ihn mehr als Sozialarbeiter denn als Künstler sehen, ist Antoni Abad egal. Er jedenfalls will die gute Gesellschaft seiner virtuellen Nachbarn aus Brasilien und Mexiko nicht mehr missen, um keinen Preis.
Unsere Autorin Julia Macher über den spanischen Medienkünstler Antoni Abad und seinen Steinbruch aus Texten, Videos und MP3s.
Breitband, Medien und Meinungen.
Künstliche Quasselintelligenz im Praxistest. Erstmals hat ein deutscher Chatbot, ein textbasiertes Dialogsystem, den Loebner-Preis gewonnen. Der Loebner-Contest ist ein jährlicher Wettbewerb, der die Entwicklung der künstlichen Intelligenz fördern soll. Allerdings scheiterte der deutsche Preisträger Elbot am sogenannten Turing-Test. Im Zuge dieses Tests unterhält sich ein Mensch über eine Tastatur und ohne Sicht- und Hörkontakt mit zwei ihm unbekannten Gesprächspartnern, einem Menschen und einer Maschine. Wenn der Fragesteller nach einer intensiven Befragung nicht klar sagen kann, welcher von beiden die Maschine ist, hat diese den Turing-Test bestanden. Tobias Meyer von Science Blogs wollte in einem Bewerbungsgespräch mit Elbot herausfinden, ob sich der Chatbot dennoch als Ersatz für den menschlichen Mitarbeiter einer Telefonhotline eignet. Fazit: Es sei eigentlich kein Unterschied zu einem normalen Hotline-Gespräch bemerkbar gewesen. Konkrete Fragen seien auch von Elbot vage beantwortet und die Schuld auf den Kunden geschoben worden. Immer mehr News aus dem Netz. Nach Informationen des Branchenverbands Bitkom wurden die 20 meistgenutzten Nachrichtenportale in den ersten 9 Monaten des Jahres fast 3,6 Milliarden Mal angeklickt. Das sind 31% mehr als im Vorjahreszeitraum. Spitzenreiter bleibt Spiegel Online mit monatlich 89 Millionen Nutzern vor Bild.de mit 63 Millionen. Allerdings wollen insgesamt immer weniger Menschen, die im Internet unterwegs sind, kontinuierlich wissen, was in der Welt passiert. Laut neuesten Erhebungen des Allensbacher Meinungsforschungsinstituts sind inzwischen zwar 76% der 14- bis 64-Jährigen in Deutschland online, doch nur 46% holen sich täglich Nachrichten aus dem Web. Bürgerprotest per Mausklick. Der Bundestag lässt Beschwerden der Bürger via Internet dauerhaft zu. In dieser Woche schaltete das Parlament die neue Internetseite e-petitionen.bundestag.de frei. Jeder, der eine elektronische Petition schreibt und innerhalb von 3 Wochen mehr als 50.000 unterstützende Klicks für sein Anliegen sammelt, kann persönlich vor dem Petitionsausschuss vorsprechen. Die Abgeordneten können die Eingabe dann zur Berücksichtigung an die Regierung weiterleiten. 108.000 Menschen schlossen sich zum Beispiel einer Forderung nach besseren Arbeitsbedingungen für Praktikanten an. Erfolg hatten auch Lkw-Fahrer, die für mehr Parkplätze an Autobahnen klickten. Die Bundesregierung beschloss ein Sonderprogramm. Mehr Jugendschutz für Handynutzer. Die Selbstverpflichtungserklärung zum Schutz für junge Handynutzer ist offenbar ein Erfolg. Ein Jahr nach der Vereinbarung zwischen Mobilfunkanbietern und der freiwilligen Selbstkontrolle Multimedia-Diensteanbieter FSM haben die Beteiligten eine positive Bilanz gezogen. Zu den Maßnahmen zählen unter anderem das Angebot einer optionalen Internetsperre für die Handys von Jugendlichen sowie eine kostenlose Informationshotline unter der einheitlichen Mobilfunknummer 22988. Darüber hinaus hat die Branche zusammen mit der FSM auf der Website jugend-und-handy.de ein Informationsangebot für Eltern zusammengestellt. Beteiligt sind die 4 deutschen Netzbetreiber T-Mobile, Vodafone, E-Plus und O2 sowie die Mobilfunkprovider Debitel, Mobilcom und Talkline.
Breitband Netzmusik.
Und da habe ich jetzt erstmal keine Robotermusik. Wenn man bei MySpace nach dieser eben gehörten Roboterband The Trons sucht, dann kann man auch leicht landen bei Tron. Und das ist ein junger Rapper aus Russland.
Там Трон подошел и сказал, что ты гандон.
Почему?
Опустил. Хуля ты бежишь толпой? Если ты никто, то кто его закроет? Ты малой. Ага. Помнишь, ты когда спал, я твою мать не пал и на рожу кончал. Она мокрая была, не воняла, как свинья. Ага, как свинья.
Свинья.
Ты не Eminem, хуя прыгаешь, пацан. Я не был, чё проблема, а я понял, ты ебал. Я скажу тебе, ты гей. Я скажу, ты пидор, дубый щит, дубый сфак. И цаплей ты хер с вида. Ты не Eminem, хуя прыгаешь, пацан. Я не понял, чё проблема, а я понял, ты ебал. Я скажу тебе, ты гей. Я скажу, ты пидор, дубый щит, дубый сфак. И цаплей мыслить и свида. Хоть теперь до конца я тебя разъебал. У меня нет проблем, чтоб тебя закопать, чтоб тебя разъебать, нет проблем, чтоб тебя подорвать. Ага. Вот он я покажу, вот он ты там стоишь. Куля ты там пиздишь, если ты не один. Куля ты там пиздишь. Ага. Куля ты там пиздишь. Я тебя предупреждал и теперь молись малой. Я пошел к тебе домой, чтоб тебя гасить толпой. Чтоб тебя перепилой, будто я самый бухой. Yeah. Ага. Сейчас я возьму и тебя я свяжу. Ты за то, что возьму и я срежу твой язык. Почему? Потому что хуя ты, бля, пиздишь. Ага, yeah. Ты не Eminem, хуем прыгаешь, пацан. Я не был, чё проблема, а я понял, ты еблан. Я скажу тебе, ты гей, я скажу, ты бида. Дубль щит, дубль свак, и за фрейс ты ест вида. Ты не Eminem, хуем прыгаешь, пацан. Я не был, чё проблема, а я понял, ты еблан. Я скажу тебе, ты гей, я скажу, ты бида. Дубль щит, дубль свак, и за фрейс ты ест вида.
Breitbandnetzmusik mit Ne Pistich von Tron. Der ist vor 3 Jahren mit seiner Familie aus Russland nach Deutschland gekommen und ist Teil einer gewachsenen russischen Hip-Hop-Community hierzulande. Zu der gehören auch eingewanderte Ukrainer, Weißrussen und Nachkommen der sogenannten Wolgadeutschen. Russischer Hip-Hop dient in manchen Regionen seines Heimatlandes als Sprachrohr derjenigen, die sonst nicht gehört werden. So ist das auf einer Website dieser Exil-Rapper zu lesen. Gegen Korruption wird er gereimt, gegen Machtmissbrauch, gegen Teilnahmslosigkeit und die besonders Mutigen sogar gegen die Mafia. Serioga heißt der bekannteste Mann, der verkörpert diesen gesamtrussischen Raum. Der geborene Weißrusse lebt in Kiew, der Hauptstadt der Ukraine, hat seine größten Erfolge aber in Russland. Vielen jüngeren Rappern hier gilt er als Vorbild, aber auch Typen wie Bushido oder Eminem, der wurde in dem Track eben immer mal wieder erwähnt. Einige rappen auch auf Deutsch, wie zum Beispiel Maxat mit seinem Album Kinderkacke. Die meisten aber in ihrer russischen Muttersprache, wie einer der bekanntesten Gruppen Syndikat. Und die zum Beispiel so erfolgreich, dass man ihre Musik auch daheim in Russland und den GUS-Staaten kennt. Ein anderer Name, der bei vielen Kollegen als Gastrapper auftaucht, das ist Talk aus Hessen.
Прошлое забылось, накрылось, ты миг, я морочу.
Der russischstämmige Rapper Talk mit seinem Track Obidno. Auch den finden Sie in unserer Playlist unter breitband-online.de.
Breitband Besprechung.
Bücher werden Maschinen. Diesen Eindruck jedenfalls kann man gewinnen, wenn man den aktuellen E-Book-Hype verfolgt. Wenn man übrigens den Neusprechausdruck E-Book-Hype mal übersetzen würde, käme dabei Elektrobuch-Medienrummel raus, was ja schon ganz schön mager klingt. Martin, kannst du dir eigentlich vorstellen, Bücher auf einem E-Book oder einem ähnlichen Gerät zu lesen?
Ja, also so einer meiner ersten Gedanken war gleich, das ist eine Überlegung, wenn man zum Beispiel länger in Urlaub fährt, wo man sonst 3, 4, 5 Bücher vielleicht mitschleppt und dann hat man alles in einem Gerät. Kommt dann natürlich darauf an, wie groß das Ding, wie handlich und wie empfindlich, so von den Schlägen her.
Man spart sich 5 bis 10 Kilo Zuladung für den Flug und so weiter. Vor der Sendung habe ich mit meinem Kollegen Ralf Müller-Schmidt gesprochen, der für uns auf der Frankfurter Buchmesse unterwegs ist und dort auch das Elektrobuch begutachtet hat. Als erstes habe ich ihn gefragt, ob es denn eigentlich noch echte Bücher gibt in Frankfurt.
Ja, das ist ein gigantischer Treppenwitz eigentlich. Ich laufe mir hier schon seit ein paar Tagen wirklich die Absätze flach. Ich habe überhaupt noch kein E-Book in Händen gehabt. Also der Kindle zum Beispiel, der auch in den Zeitungen, in den Feuilletons immer jetzt so schön abgedruckt wird. Das ist ja dieses E-Book, was gemeinsam bzw. exklusiv von Amazon bereits auf dem amerikanischen Markt vertrieben wird. Das gibt's hier überhaupt nicht. Amazon, als der größte Buchhändler der Welt, hat es überhaupt nicht nötig, hier auf der größten Buchmesse der Welt einen Stand zu haben.
Also die Verleger hört man nicht zähneklappernd und angsterfüllt auf den Fluren der Frankfurter Buchmesse. Oh Gott, jetzt erleiden wir das gleiche Schicksal wie die Musikindustrie und in wenigen Jahren bläst uns, so wie der iPod, die Musikindustrie bläst uns jetzt Amazon Kindle weg.
Nee, das will ich gar nicht sagen, dass denen nicht auch manchmal Angst und Bange ist angesichts der Dynamik, die in der Digitalisierung steckt. Aber diese Dynamik kommt woanders her. Die hat ja auch bei der Musik nicht wirklich in der Entwicklung des iPods gesteckt, sondern in der Revolutionierung der Distribution. Also in der Frage, wie kommt die Musik aus dem Tonstudio zum Hörer? Und hier geht es einfach darum, kurz gesagt, wie kommt der Text vom Autor zum Leser? Und da ist einiges in Bewegung. Da sieht man zum Beispiel bei der Frage der Bibliothek der Zukunft. Also wie werden Bibliotheken in Zukunft aussehen? Wie kommen wir zu unseren Büchern? Darüber habe ich mit Nicolas Flores Herr gesprochen, der am Contentus-Projekt der Deutschen Nationalbibliothek mitarbeitet. Contentus, das ist kurz gesagt eine Idee, wie die Bibliothek in der Zukunft aussehen wird. Das ist so eine Art Suchmaschine, wenn man so will, ein semantisches Netzwerk. Wenn ich zum Beispiel dort Bob Dylan eingebe, dann könnte ich, wenn alles glatt läuft, in ein paar Jahren die Musik von Bob Dylan hören, könnte Aufsätze über Bob Dylan lesen und könnte auch gucken, wo sind Fotos von Bob Dylan oder irgendwelche Nachrichten über ihn. Das gibt es natürlich noch nicht, aber daran wird gearbeitet und ich habe Nicolas Flores Herr gefragt, ob genau das denn nicht die kommerziellen Anbieter, also Google, die ja auch Bibliotheken digitalisieren, oder Amazon, die ja auch ihren Lesern schon eine Art semantische Suche zur Verfügung stellen, ob da die Privaten nicht schneller sind als so eine große Bibliothek wie die Deutsche Nationalbibliothek.
Google und Amazon haben kommerzielle Interessen und die haben kein Interesse, einen Beitrag zur Wissensgesellschaft zu leisten und statt für eine stabile Vernetzung und für gepflegte Wissensnetze zu sorgen. Hierfür wollen wir eben nicht nur die Bibliothekare und Archivare der Deutschen Nationalbibliothek, sondern der gesamten weltweiten Bibliothekscommunity einladen und sag mal einfach diesen Arten, den kann eigentlich nur eine staatliche Institution wie die Deutsche Nationalbibliothek haben.
Ja, soweit der Vertreter von Contentus und damit auch der großen Institution der Deutschen Nationalbibliothek. Also ich würde mal sagen, das Rennen ist noch nicht ausgemacht, ob nicht wirklich Google, wenn es darum geht, wie Wissen, wie Literatur im Netz auch semantisch, also das heißt in seiner ganzen multimedialen Bandbreite, zugänglich gemacht wird, nicht doch die Nase vorn haben wird, zuletzt auch wegen seiner gigantischen finanziellen Mittel, die da im Hintergrund eines solchen globalen Konzerns stecken. Ich glaube, da ist das Rennen zumindest offen.
Also semantische Suche bedeutet, die Suchmaschinen wären zukünftig in der Lage, im Inhalt zu suchen. Nicht nach Schlagwort, nicht nach Kennziffern, sondern im Inhalt des jeweiligen Mediums, ob es jetzt ein Film ist, ein Foto oder ein Text. Und das wäre die besondere neue Qualität.
Wenn man zum Beispiel irgendwie ein Zitat aufschnappt, sagen wir mal so, in der Art, über Kohl höhnte Strauß, er wird nie Kanzler werden. Semantische Suche heißt dann, dass ich auch Angaben wirklich ich zum Politiker Kohl und zum Politiker Strauß bekomme und nicht irgendwie beim Gemüsegroßhandel oder im Zoo lande.
Kommen wir nochmal zum Stichwort Distribution zurück. Also in der Musik war es ja so, vielleicht kurz zur Erklärung, dass die Musik früher analog gespeichert wurde, beispielsweise auf Bändern. Dann kam plötzlich das MP3-Format auf, was sehr kleine Speichergrößen möglich machte. Und man konnte diese großen Musikstücke plötzlich über das Internet beispielsweise versenden oder beziehen. Wie würde denn jetzt dieser Transferprozess aussehen für Bibliotheken? Das heißt also, die Bücher würden digitalisiert und dann zum Kunden geraten. Aber auf welches Endgerät? Auf den PC oder auf sowas wie ein E-Reader? Wie würde das aussehen?
Also die Idee ist schon die, dass man zum Beispiel bei Libri, was ja bisher ein Grossist ist, der dafür sorgt, dass die Bücher, wenn man sie in der Buchhandlung nicht bekommen kann, am nächsten Tag dann dort im Regal stehen, dass man dort direkt sich an den Grossisten wendet und sagt, ich hätte gerne dieses oder jenes Buch. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine, es kommt tatsächlich dazu, dass es zum Beispiel auf dem Kindle landet, das wäre im Fall von Amazon so, Libri, also der deutsche Grossist, möchte im nächsten Frühjahr gemeinsam mit Sony den E-Reader bestücken, das ist sowas ähnlich, so eine kleine, sehr hübsche eigentlich Lesemaschine. Da würde dann analog zum iPod tatsächlich der Text drauf landen. Die andere Möglichkeit, und die halte ich persönlich im Moment eigentlich für die wahrscheinlichere, ist, dass Print on Demand durch die Digitalisierung wirklich jetzt erst richtig ins Rollen kommt. Dass Sie an jedes Buch, das es gibt, innerhalb kürzester Zeit rankommen, sich das ausdrucken lassen und dann kommt es zum Buchhändler oder im einfachsten Falle einfach per Post.
Das heißt, es bleibt bei der alten Lesekultur, wir wollen Papier haben, weil Lesen eine nach innen gewendete Tätigkeit ist, etwas Intimes ist und wir wollen keinen Leuchtkasten vor uns haben.
Ich glaube, so kann man das nicht sagen, Herr Heidmeier. Die Lesekultur in dem Sinne, dass Sie als Lesender auswählen können, auf welchem Medium Sie etwas lesen. Die haben wir im Grunde ja auch schon. Wer von uns liest nicht schon auch viele Texte am PC? Dann wird der tragbare Reader nur noch eine Erleichterung darstellen. Papier ist etwas, da können Sie drin rumschreiben, auch mal eine Seite rausreißen. Es bleibt auch praktisch. Die wirkliche Revolution, die findet im Handel statt. Weil in den Modellen, über die wir jetzt sprechen, spielen zum Beispiel die traditionellen Buchhandlungen ja überhaupt keine Rolle mehr. Sie müssen ja da gar nicht mehr in die Buchhandlung gehen. Sie gehen zum Grossisten im Internet, Sie gehen zur Bibliothek in Ihrer Stadt. Dort landen dann die Bücher. Und da ist eigentlich der schmerzhafte Punkt. Was passiert angesichts der Digitalisierung in der Distribution mit den Buchhandlungen? Und ich glaube, da ist die Krisenstimmung.
Die Revolution in Sachen Verlagswesen und Buchhandel. Mein Kollege Ralf Müller-Schmidt von der Frankfurter Buchmesse. Vielen herzlichen Dank.
Breitband. Netzmusik.
Ja, Martin, du hast uns ja bereits zu Anfang weitere Robotermusik angedroht. Was erwartet uns denn eigentlich jetzt?
Naja, vorhin haben wir The Chons gehört aus Neuseeland. Über die ist immer mal wieder zu lesen, sie wären die weltweit erste Roboterband. Das stimmt so gar nicht. Über die Ursprünge reden wir gleich. Jetzt hören wir mal ein Roboter-Trio. Das hat ein in Hamburg lebender Künstler vor ein paar Jahren konstruiert. Und das heißt The Three Sirens. Auch das ist Netzmusik im Deutschlandradio Kultur mit Bass Slap von The Three Sirens. Und diese drei Sirenen, ist eine Roboterband, die hat der Wahlhamburger Nikolas Anatol Baginski konstruiert.
Ja, ich glaube, wir müssen mal erklären, was eigentlich Robotermusik bedeutet. Da geht es ja nicht um Software, die quasi selbst Musik komponiert, sondern sind richtige Maschinen, die analog Geräte bedienen. Das ist ja das Verrückte.
Ja, das ist das Komische. Also diese Robotertruppe von dem Baginski, die besteht aus einem Gitarrenroboter, einem Bassroboter und so einem winzigen Schlagzeuger. Der trommelt, indem er zum Beispiel seinen Kopf gegen ein Holzbrett schlägt. Also man kann sich das vorstellen als so Metallgestalten, die mit herkömmlichen Instrumenten oder Gegenständen irgendwie Musik machen. Bei den Transphonen werden dabei mehr oder weniger vorprogrammierte Abläufe dann live von diesen Gestalten in Sounds umgewandelt. Und dieser Baginski, der ist einen Schritt weitergegangen. Seine Three Sirens, die spulen nicht nur Programme ab, sondern werden einzeln programmiert und von einer autonom funktionierenden Software gesteuert. Und in diesem Rahmen improvisieren die dann auch. Also hören sozusagen auch ein bisschen aufeinander und können dann wieder reagieren auf das Gehörte. Baginski benutzt bei der Programmierung neuronale Netze, also solche Softwarestrukturen, damit seine Roboter auch selbstständig handeln können.
Das ist sozusagen das Genre der Science-Fiction-Musik. Ja. Aber das ist ja auch nicht so ganz nagelneu. Ich erinnere mich, was ich ja anfangs schon mal ansprach, frühe 80er Jahre, Kraftwerk, famose, weltberühmte Band, hatten damals, glaube ich, Konzerte an zwei Orten gleichzeitig und an einem Ort spielten sie und am anderen Ort, glaube ich, Roboter, die so aussahen wie sie oder so ähnlich war das.
Ne? Ja, es gab diese legendäre Roboter-Performance, von denen als solche Metallkumpel sozusagen mit ihren echten Köpfen dann auf die Bühne gestellt wurden. Die haben aber nicht wirklich Musik gemacht. Die haben sich nur so bewegt. Die Musik dazu kam, war
Roboter-Playback-Konzert sozusagen.
Ja, aber das war nicht mal der Anfang. Also schon vor 50 Jahren hat ein französischer Ingenieur zusammen mit ehemaligen Kriegskameraden eine Roboterband konstruiert. Die hießen Les Robots Musique. Das waren drei lebensgroße Blechmänner mit Akkordeon sogar, mit Saxophon und Schlagzeug. Und die haben populäre Schlager der 60er Jahre gespielt. Also ich habe das leider nicht gehört, das findet man im Netz nicht. Aber muss witzig gewesen sein. Aber zurück zu Kraftwerk. Deren Chef Ralf Hütter hat ja mit dem Aufkommen seiner Maschinenmusik das Ende des Zeitalters der Gitarre damals ausgerufen. Charmant finde ich nun, dass gerade diese Roboterbands auf Gitarren rumsägen, dass man manchmal an Jimi Hendrix denken muss. Ja, das ist die Roboterband The Three Sirens mit ihrem musikalisch noch besten Titel, der heißt Robot Rocks.
Roboter spielen Stromgitarre. Ja. Weiß man was über die Roboter, wie die ihre eigene Musik finden? Gibt's da Statements?
Naja, das ist natürlich abhängig von deren Macher sozusagen und von seinem Alter dann auch, denke ich mal.
Würde mich jedenfalls sehr interessieren, ob es da Selbstempfindungen als Jimi Hendrix gibt oder so ähnlich.
Ja, offenbar.
Ja, vielen Dank auf jeden Fall. Alle Links für die Musik wie immer unter breitband-online.de.
Breitband Blockspiel.
Blogspiel. Da können Sie auch Ihre Roboterbeiträge hochladen, falls Sie welche produzieren sollten. Sie können aber auch unter Blogspiel auf der Seite breitband-online Ihre Kurzreportagen, Ihre Mini-Hörspiele oder Statements oder Kommentare zur Sendung hochladen. Alles ist herzlich willkommen. In dieser Woche heißt das Stück Welternährungstag. Es stammt von dem Autor Brennpunkt und er stellte eine sehr einfache, aber wirklich unmissverständliche Beziehung zwischen der Finanzkrise, den unglaublich großen Rettungspaketen und dem zurückliegenden Welternährungstag her. Ja, auf meine Rückfrage sagten gerade Regie und Redaktion, das muss man auch mal aushalten und da gebe ich beiden ganz recht. Aber Martin hatte noch einen sehr guten Vorschlag, was man mit dem Stück machen könnte.
Ja, vielleicht sollte man dazu auch aufrufen, einen Remix davon zu machen, irgendwie der Groschenfels 2.0 oder sowas.
Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, warum nicht? Also jeder Remix ist herzlich willkommen zur nächsten Sendung, die wieder nächsten Samstag um 14.05 Uhr hier live im Deutschlandradio Kultur stattfinden wird. Das war das Breitband für diese Woche. Wenn wir Breitband nummerieren würden, hätten wir, wie ich schon gesagt, Nummer 43 2008 gehört. Ich glaube, am Schluss gibt's nochmal Robotermusik, aber wieder Tron, oder?
Nee, zum Schluss nicht nochmal rührende Roboter, sondern nochmal einen russischen Rapper. Talk haben wir vorhin schon mal gehört. Hier ist er mit Ani Sabili Ketoja.
Они забыли, кто я, они забыли, где я. Они охуевают, перекуренные, чел зелья. На районах помнят старые верные. Но молодые не секут, кто я, где я, наверное. Они забыли, кто я, они забыли, где я. Они охуевают, перекуренные, чел зелья. На районах помнят старые верные. Но молодые не секут, кто я, где я, наверное. А ты представь, пучит меня, крутит меня. Пойми это, брат, запутался я. Боюсь наверх вылазить, давай по рюмочке, потом расскажу. Да пацаны все на районах греют, чела ношу. А я мочу все как раньше, с косяком и напитком. Ты представляешь, пацанов сделал наклад ушиб. Кого до сих пор еще ракеты запуская. Со стартом, каким я был, таким остался. Все же с тем же азартом. Может в баре посидим, а жизни перетерем. Хотя в пизду тереть-то нечего, пойдем-ка пройдем. А ты че бросил, не хочешь по-старому накуриться. Накроем еще по уточке, нам хватит с тобой убиться. Хули от жизни тариться под крышами, чердаками. На то пошло я лучше строю вены мужественно с водочкой ванить. Как будто надо-то взяли, забыли охуевать. Они забыли, кто я, они забыли, где я. Они охуевают, перекуренные чел зелья. На районах помнят старые верные. Ну молодые не секут, кто я, где я, наверное. Наверное. Они забыли, кто я, они забыли, где я. Они охуевают, перекуренные чел зелья. На районах помнят старые верные. Молодые не секут, то я где, наверное. Пацаны в наших санях, слышим в шоке от сцены. Новенькие понаехали, позорные мэны. Да, я был на улицах, да, я делал дела. Да, я просто сел на тишину, проехали. А это не ебет ни тебя, ни ее, ни его. На чем я делаю мои копейки, угощая добро. Продавая наркоту от популярной работы.
Ja, nach der aktuellen Breitbandsendung folgt noch die Deutschlandrundfahrt aus Zwickau, die wir Ihnen dringend ans Herz legen möchten. Wir danken ganz herzlich für Ihr Interesse, sagen schönes Wochenende.
Ja, wünsche ich auch noch ein wunderschönes Wochenende.
Machen Sie es gut.
Они забыли, кто я, они забыли, где я. Они охуевают, перекуренные чел зелья. На районах помнят старые верные. Ну молодые не секут, кто я, где я, наверное, верные. Они забыли, кто я, они забыли, где я. Они охуевают, перекуренные чел зелья. На районах помнят старые верные. Ну молодые не секут, кто я, где я, наверное. Они забыли, кто я, они забыли, где я. Они охуевают, перекуренные чел зелья. На районах помнят старые верные. Наверное, они забыли, кто я, они забыли, где я.
старые верные.